Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen. Hier stellen wir Fragen vom wissenschaftlichen Nachwuchs und auch an den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Anstellungsarten, Qualifizierungswegen und allem, was wichtig ist in der Zeit nach der Promotion und vielleicht vor der Professur. Die Nachwuchsfragen sind also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nachwuchsfragen. Wir reisen hierfür zunächst einmal kurz zurück in die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts. Zu der Zeit war Werner Heisenberg tätig. In Göttingen, Kopenhagen, Leipzig, Berlin und München. Er war Quantenphysiker, gilt als Begründer der Quantenmechanik und er hat den Nobelpreis für Physik verliehen bekommen. Heute sitze ich auch mit einem Quantenphysiker in Hannover zusammen. Er hat eine renommierte Heisenberg-Förderung bekommen und die wiederum wurde nach Werner Heisenberg benannt. Dr. Leon Kaper, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung, schön hier zu sein.
Und bevor wir in das Gespräch jetzt richtig einsteigen, möchte ich einmal darauf hinweisen, dass wir zu dem Thema Heisenberg-Förderung auch noch eine Expertin befragt haben, eine Förderreferentin der Leibniz-Universität, die nachher zu Wort kommen wird und auch noch allgemeine Punkte zu Heisenberg sagen wird.
Sie, Herr Kaper, haben seit dem letzten Jahr eben die genannte Heisenberg-Förderung und zwar an der Leibniz-Universität Hannover. Davor waren auch Sie an einigen Stationen. Nach Ihrer Promotion 2010 in Bonn sind Sie ans renommierte MIT gewechselt, dem Massachusetts Institute of Technology in Boston. Ab 2011 hatten Sie auch hierfür eine zusätzliche finanzielle Förderung durch das Theodor-Lünen-Stipendium der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Und seit 2013 haben Sie dann am FRIAS gearbeitet, einem internationalen und auch namhaften Forschungskolleg in Freiburg. Und jetzt sind Sie am Institut für Quantenoptik in Hannover, haben dort eine Gruppenleitung inne. Was gehört zu Ihrer Tätigkeit? Was sind Ihre Aufgaben?
Ja, die Aufgaben sind klassisch Forschung und Lehre natürlich. Das heißt, ich engagiere mich in Vorlesungen sowie Betreuung von jungen Studenten und Doktoranden, Masterstudenten, aber natürlich auch die Forschung. Und die Forschung steht manchmal im Mittelpunkt, aber die Lehre ist ebenso wichtig.
Mhm. Danke. Genau, das, was Sie beschrieben haben, ist ja eben mit der Heisenberg-Förderung möglich. Die Wissenschaft an einem selbstbestimmten Ort ansiedeln können. Sie waren vorher schon in Hannover, wenn ich das richtig sehe. Welche Gründe sprachen aber für die Ansiedlung des Heisenberg-Projekts hier für die hiesige Quantenoptik?
Ja, es gab mehrere Gründe. Ursprünglich habe ich diese Forschungsrichtung in Freiburg eingeschlagen. Eigentlich schon vorher in Boston während meines ersten Postdocs. In Freiburg waren sehr gute Gruppen tätig auf dem Gebiet, das ich erforschen wollte. Allerdings ist der Fachbereich für Atomphysik, an dem ich arbeite, in Freiburg nicht besonders groß. Das ist in Hannover ganz anders. Hannover hat sehr viele Forschungsgruppen, die auf Feldern forschen, die sehr relevant sind für das, was ich mache. Und Hannover ist hervorragend vernetzt. Also es gibt neben Hannover auch die PTB und andere Institute, sowie die TU Braunschweig, sodass es einfach unglaublich viele Möglichkeiten gibt, mit Wissenschaftlern zu kooperieren, die ähnliche Ziele verfolgen. Und weil ich eine herausfordernde neue Richtung einschlagen wollte, war es wichtig, einen Standort zu haben, der wissenschaftlich sehr breit aufgestellt ist. Und Hannover ist so ein Standort. Eigentlich gibt es nicht viele andere Standorte, die so in Frage kämen, weil das wirklich hervorragend ausgebaut und vernetzt ist.
Die Heisenberg-Förderung, die Sie bekommen haben oder die Sie jetzt bekommen, ist auf 5 Jahre ausgelegt. Sie richtet sich an alle, die Voraussetzung für eine unbefristete Professur erfüllen. Wenn ich mir jetzt Ihren Lebenslauf ansehe, dann sind darin ja zahlreiche, ja auch namhafte Stationen enthalten. Welche Bedeutung hat die Heisenberg-Förderung für Sie in Ihrem akademischen Werdegang, wo Sie ja offensichtlich schon die Voraussetzung für eine Professur erfüllen?
Ja, die hat eine ganz große Bedeutung, weil das Heisenberg-Programm unglaublich flexibel ist. Also zum einen richtet sich das an Wissenschaftler, die genau an der Stelle in ihrer Laufbahn sind wie ich, also am Ende ihrer Postdoc-Phase und in Richtung von einer eigenständigen Gruppenleitung. Und dort gibt es tatsächlich nicht allzu viele Programme, die in Frage kommen. Und das Heisenberg-Programm ist eben maßgeschneidert dafür. Und es bietet verschiedene Module. Also man muss nicht unbedingt schon eine Berufung in der Tasche haben, sozusagen, um eine Forschungsgruppe aufzubauen. Und das ist etwas, das sehr selten ist und sehr wertvoll ist. Und mir kam das sehr entgegen, weil die Berufung auf eine Professur beinhaltet ein bestimmtes Profil. Wenn man nicht exakt auf dieses Profil passt, dann ist es eben sehr schwer, eine individuelle Forschungsidee zu vermitteln, sodass man auch damit eine Berufung kriegen kann, wohingegen bei der Heisenberg-Professur oder beim Heisenberg-Stipendium oder auch bei der Heisenberg-Stelle ist es möglich, also eine Forschungsidee einfach zu motivieren, zu beschreiben. Und auch wenn die etwas unkonventionell ist, dann wird sie begutachtet und man hat trotzdem die Möglichkeit, das zu realisieren. Das heißt, ich würde sagen, es ist viel flexibler, als zum Beispiel sich auf Professorenstellen an Universitäten zu bewerben, weil die ja meistens schon eine konkrete Vorstellung haben, wie sie ihr Institut ausbauen wollen, wie sie ihr Forschungsprofil ausbauen wollen, sodass man sich da gewissermaßen nach dem richten muss, was da ist, wohingegen im Heisenberg-Programm man die volle Freiheit hat, das zu machen, was man will.
Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie haben die Heisenberg-Stelle. Es gibt verschiedene Formate innerhalb der Heisenberg-Förderung und Sie haben die Heisenberg-Stelle. Also zumindest sind Sie auch sozialversichert, Sie haben eine Absicherung, was auch nicht irrelevant ist. Genau, und ich glaube, diese Flexibilität, die ist gar nicht zu unterschätzen. Und vielleicht kommt noch ein Aspekt hinzu, also Bewerbungsverfahren oder Berufungsprozesse dauern ja zum Teil auch recht lang. Also das ist sicherlich auch ein Vorteil der Heisenberg-Förderung, nehme ich zumindest an.
Das stimmt, ja, ganz genau. Also das Heisenberg-Programm ist eigentlich ein Dreijahresprogramm, das man verlängern kann um weitere zwei Jahre. Aber das ist eine beachtliche Zeitstrecke, in der man schon seine Gruppe aufbauen kann, sein Forschungsprofil aufbauen kann. Und zum einen hat man die Möglichkeit, sichtbar zu werden mit seiner Forschung, sodass man dann mit konkreten Ideen und Experimenten schon herantreten kann an Institute und dann motivieren kann, warum eine Professur in dieser Richtung sinnvoll ist. Aber zum anderen hat man auch eben die Zeit, sich mit diesem Profil vorzubereiten. Und weil das Programm sehr flexibel ausgelegt ist, vom Grund auf, also konzeptionell schon so flexibel ausgelegt ist, gibt es die Möglichkeit, von den verschiedenen Modulen zu wechseln. Also ja, es ist richtig, ich habe die Heisenberg-Stelle innen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Heisenberg-Professur und weil das Programm aktuell so aufgestellt ist, dass man problemlos zwischen Modulen wechseln kann, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass sobald die Experimente realisiert werden und erste Ergebnisse da sind, dass man eben auch auf eine Professur wechseln kann, die dann verfestigt wird.
Das wäre natürlich eine schöne Aussicht, ja.
Ja, tatsächlich.
Darf ich fragen, wie groß Ihre Gruppe ist?
Tatsächlich bin ich aktuell der Einzige in meiner Gruppe. Also sehr übersichtlich.
Ja.
Das liegt daran, dass das Programm erst gestartet ist vor einigen Monaten. Und dass die Anwerbung von Doktoranden natürlich an die Verfügbarkeit von Mitteln geknüpft ist. Das heißt, ich habe Anträge aktuell laufen, mit denen ich die Mittel bekommen werde, hoffentlich, um Doktoranden zu begeistern für dieses Forschungsthema. Aber es gibt auch in der Vorbereitungsphase genug zu tun, sodass das im Prinzip kein Verlust ist. Also ja. Das wird noch.
Gut, da drücke ich in die Daumen. Ich hätte da aber eine Rückfrage noch. Das heißt, in der Heisenberg-Förderung ist die Finanzierung von Doktorandenstellen beispielsweise ist nicht enthalten.
Nicht direkt. Also die Heisenberg-Förderung ist anders als das Eminöter-Programm zum Beispiel, wo man Mittel bekommt, um eine komplette Gruppe aufzubauen und schon von vornherein auch Sachmittel und Apparatur, Personalkosten enthalten sind. Das ist bei der Heisenberg-Förderung nicht direkt der Fall. Es gibt die Möglichkeit, bei der Heisenberg-Förderung auch Sachmittel gleichzeitig zu beantragen. Das war in meinem Fall allerdings nicht perfekt geeignet, sodass ich mich entschieden habe, erstmal nur die Stelle einzuwerben, um dann die Strategie aufzustellen, was als erstes realisiert werden soll von den Forschungszielen, die vielfältig sind. Und so kam das zustande. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, parallel auch Personalmittel und Sachmittel einzuwerben. Ich weiß allerdings nicht, wie üblich das ist.
Ja, ja. Okay, danke schön. Ich würde noch mal ganz kurz auf den Bewerbungsprozess eingehen. Also von welchem Zeitraum sprechen wir, wenn man jetzt über eine Heisenberg-Bewerbung oder eine Bewerbung auf eine Heisenberg-Förderung spricht? Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Wie lief auch der Bewerbungsprozess ab?
Also mit Bewerbungsprozess meinen Sie die Antragstellung? Mhm. Ja, tatsächlich ist es gut, so früh wie möglich mit der Antragstellung zu beginnen. Also sobald man weiß, dass es ein Thema gibt, das man erforschen möchte, ist es auch gut, konkret zu werden. Und die ersten Schritte sind tatsächlich schon vor Jahren eingeleitet worden. Noch während meiner Zeit in Freiburg habe ich die Möglichkeit gehabt, mit theoretischen Experten auf meinem Gebiet zu kollaborieren. Mhm. Und diese Kollaborationen haben sich weiterentwickelt hin zu Themen, die ich jetzt bearbeite im Rahmen meiner Heisenberg-Förderung. Die konkreten Ideen für die Heisenberg-Förderung habe ich hier in Hannover bekommen und dann die Ausarbeitung des Antrags selbst hat vielleicht sowas wie ein halbes Jahr tatsächlich gedauert. Ja. Also es ist nicht unbedingt länger als die Ausarbeitung eines Antrags für eine Sachbeihilfe, mhm. Aber natürlich muss man vorher schon ein Konzept im Kopf haben und die Ideen waren natürlich schon da, sie mussten dann in Anführungszeichen nur auf Papier gebracht werden.
Hatten Sie auch sowas wie ein Auswahlgespräch, ein Kommissionsgespräch oder wurde nach Aktenlage entschieden, also nach Sichtung des Antrags oder Gutachtung?
Es wird nach Vorlage von Gutachten entschieden, das heißt, es wurden Experten befragt, denen mein Forschungsvorhaben vorlag und sie mussten dann einen Katalog an Fragen beantworten und eine Empfehlung aussprechen. Das ist die erste Stufe und die zweite Stufe ist, dass es eine Kommission gibt, die dann unter den vielen Antragstellern auswählt, welche Projekte gefördert werden sollen und da fließt sowohl die Entscheidung von den Gutachtern ein, als auch die Beurteilung von der Kommission. Persönlich musste ich nicht vorstellig werden, das ist anders zum Beispiel als beim ERC-Grant.
Jetzt würden wir gerne den Bogen schlagen zu allgemeinen Hinweisen. Wir haben hierfür eine Expertin befragt, Dr. Maria Leuteritz. Sie ist geradezu prädestiniert für das Thema.
Sie ist Förderreferentin an der Uni Hannover. Deshalb, Maria, was genau umfasst die Heisenberg-Förderung?
Die Heisenberg-Förderung umfasst erstmal eigentlich nur die eigene Stelle. Also wenn man eine Stelle braucht, kann man sich die damit einwerben. Das Programm bietet dabei verschiedene Optionen. Man kann entweder eine Professur einwerben oder ein Heisenberg-Stipendium oder eben eine Stelle. Genau. Außerdem bekommt man auch noch sogenannte Forschungsmittel, die man flexibel einsetzen kann. Das sind 1.000 Euro im Monat. Und falls man eine kostenintensive Buchveröffentlichung hat, was ja in einigen Fachbereichen üblich ist, kann man auch noch 5.000 Euro pro Jahr dafür bekommen. Eine kleine Ausnahme bildet hier das Stipendium, da sind es nur 250 Euro als Sachkostenzuschuss. Genau.
Und wie sieht es mit der Bewerbung aus? Welche zeitlichen Fristen gelten? Wie sieht der Ablauf aus? Was müssen Interessierte beachten?
Fristen gibt es für das Programm keine. Man kann sich jederzeit bewerben, also da muss man auf nichts achten. Allerdings sollte man natürlich strategisch planen, wann wird vielleicht hier oder dort eine Professur frei, wenn man auf eine Heisenberg-Professur hinaus möchte. Ansonsten sollte man wissen, dass die DFG für die Begutachtung ungefähr 6 bis 9 Monate braucht. Also diesen Zeitraum muss man auf jeden Fall abwarten, bis man eine Rückmeldung bekommt.
Ja. Und du hast es angesprochen, die Heisenberg-Professur ist aber, auf die kann man sich auch bewerben? Das ist auch ein Teil der Förderung, oder?
Man bewirbt sich im Heisenberg-Programm. Also man schreibt erstmal seinen Antrag in diesem Programm und erst wenn man eine Bestätigung hat, darf man sich entscheiden oder muss man sich entscheiden, welche Programmlinie man wählt. Professur, Stipendium, Stelle oder Rotationsstelle. Rotationsstelle habe ich jetzt erstmal nicht erwähnt, weil das ist nur für Mediziner relevant.
Und die Professur muss ja irgendwo angesiedelt sein.
Genau,
das ist, glaube ich, die Krux, oder?
Die Professur muss angesiedelt sein. Das heißt, wenn man sich bewirbt, muss man auch noch keine Zusage irgendeiner Universität beilegen. Man muss natürlich sagen, wo man gerne hin möchte, aber man muss noch keine Zusage einer Universität beilegen. Erst wenn man sich dann entscheidet, ob man eine Professurstelle oder etwas anderes möchte, dann muss man natürlich die Zusage der Universität oder der Forschungseinrichtung beilegen. Das heißt, man sollte im besten Fall natürlich schon vorher mit der Universität Kontakt aufgenommen haben und alles schon besprochen haben.
Wie hoch sind denn die Erfolgschancen bei einer Bewerbung?
Die sind gar nicht so schlecht, bei 35% ungefähr. Es hat über die letzten Jahre immer sehr geschwankt. Das lag mal bei 20%, auch schon mal bei 40-50%, aber so im Mittel bei 35%, was im Vergleich zu anderen Programmen wie Eminöter oder ERC schon sehr hoch ist.
Ja. Du bist ja im Dezernat für Forschungsförderung angestellt hier an der Uni. Worin besteht deine und eure Unterstützung im Bewerbungsprozess?
Also zum einen beraten wir natürlich erstmal allgemein zum Programm. Worauf muss geachtet werden? Was muss mit eingereicht werden? Was muss eben nicht mit eingereicht werden? Wen sollte man am besten an der Universität vorher schon mal angesprochen haben? Ich lese den Antrag und gebe Feedback auch gerne mehr als einmal. Da es ein sehr spezielles Programm ist, ist das häufig auch notwendig, den Antrag mehr als einmal zu lesen. Genau.
Und hatten Sie auch sowas wie einen Plan B für den Fall, dass es mit dem Antrag auf die Heisenberg-Förderung nicht klappt?
Ja, mein Plan B war, andere Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, die allerdings in meiner Karrierephase nicht so zahlreich sind. Mhm. Aber im Prinzip gab es noch die Möglichkeit, einen ERC-Grant einzuwerben, was ich auch versucht habe. Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten, die allerdings zufällig eher sind, sowas wie Förderprogramme des BMBF beispielsweise. Das hängt aber davon ab, ob es zu dieser Zeit, in der man seinen Antrag schreiben möchte, auch passende Förderprojekte gibt. Das war in meinem Fall nicht so. Und so habe ich mich entschieden, die Heisenberg-Förderung zu beantragen und parallel oder leicht zeitversetzt auch die ERC-Förderung zu beantragen und erfreulicherweise hat die Heisenberg-Förderung funktioniert, anders als die ERC-Förderung.
Ja, großartige Förderung, das glaube ich auch, ja. Ich würde jetzt direkt anknüpfen, weil Sie angesprochen haben, dass es ja in Ihrer Phase also nicht mehr wirklich viele oder nicht so viele Fördermöglichkeiten gibt, wie vielleicht in einer früheren Postdoc-Phase. Sie haben ja auch die Habilitation abgeschlossen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich würde da gerne mal nachfragen, ist die in Ihrem Fach noch üblich? Ist das gängig? Wird das erwartet? Warum haben Sie sich dafür entschieden, eine Habilitationsschrift anzufertigen?
Ja, aus mehreren Gründen. Also tatsächlich ist das so, dass die Meinungen bei der Habilitation etwas auseinandergehen. Also mein Doktorvater zum Beispiel hat mir empfohlen, nicht zu habilitieren, weil er der Meinung war, dass das ein Auslaufmodell ist. Hm. Und dann kommt es auch sehr darauf an, welche Institution man gerade ist. Also in Freiburg haben viele Leute habilitiert. Und für mich war ausschlaggebend, dass man mit der Habilitation die Möglichkeit hat, eigenständige Lehre zu machen, was für mich ein wichtiger Punkt ist. Und die Habilitation verfestigt auch so ein wenig den Auslauf der Postdoc-Phase hin zu einer eigenständigen Projektleitung. Also zum Beispiel heißt das in der Heisenberg-Förderung explizit, dass sie sich an habilitierte Personen richtet oder an äquivalent ausgebildete Personen. Und wenn man habilitiert ist, nachweislich, dann hilft das, glaube ich. Mhm. Das waren die Gründe im Prinzip.
Ja, und diese, soweit ich das weiß, diese Äquivalenz nachzuweisen, also Äquivalenz von habilitationsähnlichen Leistungen oder so, das ist ja gar nicht so einfach.
Das ist ein sehr ambivalentes Konzept.
Ja.
Und deswegen ist das ganz gut, diesen Abschluss zu haben, weil dann wird man automatisch wahrgenommen als zugehörig zum akademischen Mittelbau. Mhm. Und das ist quasi die Zielgruppe, an die sich viele Förderprogramme richten, nachweislich. Und weiterhin natürlich die Lehrbefähigung hängt dann nicht von anderen Faktoren ab, sondern man hat einfach die Möglichkeit, eigene Lehrveranstaltungen aufzusetzen und sie anzubieten und man ist flexibel. Mhm. Wohingegen, also ich hatte auch vorher schon Vorlesungen gehalten, allerdings musste ich dafür die die Unterstützung von anderen Dozenten gewinnen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man, sagen wir mal, eine Idee hat für eine eigene Lehrveranstaltung, jemanden zu finden, der diese Begeisterung derart teilt, dass der das unterstützt. Und als Privatdozent hat man eben einfach mehr Möglichkeiten.
Mhm. Genau, und davor waren Sie zumindest in Freiburg, glaube ich, als ja, sozusagen klassischer Postdoc angestellt, richtig?
Sozusagen, ja. Also ich habe tatsächlich in Freiburg habilitiert und in Hannover umhabilitiert. Aber die Habilitation erfolgte zum Ende meiner Aufenthaltsphase in Freiburg. Und die Tätigkeit, der ich nachgegangen bin, könnte man klassifizieren als klassische Postdoc-Tätigkeit. Ja, also mit Schwerpunkt auf Projektleitung ist ja durchaus Eigenständigkeit bei vielen Aspekten meiner Arbeit. Aber faktisch war das eben im Prinzip gleichgesetzt mit einem Postdoc. Mhm.
Und was heißt umhabilitiert? Vielleicht mal für die ZuhörerInnen. Ja. Ist das wirklich ein formeller Prozess?
Das ist ein formeller Prozess, ja. Also das war tatsächlich, muss ich gestehen, dass mir das auch neu war. Mhm. Aber als ich in Hannover angefangen habe, war ich noch nicht habilitiert, sondern die Habilitation erfolgte in der Corona-Zeit, sodass ich die Begutachtung verzögert hatte. Und als ich dann die Habilitation inne hatte, hatte ich mich erkundigt, wie man das anerkennen lassen kann und war dann sehr überrascht, dass das nicht geht, sondern man muss tatsächlich einen formellen Prozess durchlaufen und das ist die Umhabilitation. Der ist allerdings nicht so aufwendig wie die Habilitation selbst, weil man viele Leistungen anerkennen lassen kann. Was genau geht und was nicht geht, kommt natürlich auf die Habilitationsordnungen der jeweiligen Universitäten an. Zwischen der Universität Freiburg, wo ich habilitiert habe, und der Universität Hannover gab es sehr große Überschneidungen, sodass ich de facto alle Leistungen bereits erbracht hatte. Und dann war
glücklicherweise,
es,
ja.
Ja, glücklicherweise. Ja. Dann war das mehr ein formeller Prozess.
Gut, ich würde gerne so einen kleinen Ausblick wagen. Also Sie haben es auch eben vielleicht schon angedeutet, die Heisenberg-Förderung läuft jetzt erstmal. Sie haben die im letzten Jahr begonnen. Wie geht es bei Ihnen weiter?
Ja, ich fokussiere mich sehr darauf, meine Gruppe aufzubauen. Das heißt, ich habe Anträge bereits eingereicht, um Mittel für Doktoranden zu bekommen und auch für die Apparatur. Allerdings ist es auch so, dass es zusätzliche kleinere Möglichkeiten gibt, Unterstützung zu bekommen. Und da kommt eben dieser Aspekt ins Spiel, dass Hannover sehr gut vernetzt und sehr gut eingebettet ist. Also gerade in meinem Fachbereich gibt es ein Exzellenzcluster für Physik. Und da ich Mitglied in diesem Exzellenzcluster bin, auch unabhängig von meiner Heisenberg-Förderung, gibt es die Möglichkeit, Anträge intern in diesem Konsortium zu stellen. Und wenn man das kommunizieren kann, dass das, was man gerade tun möchte, sinnvoll ist und in die Themenauswahl von einem Cluster passt, dann wird man dort auch unterstützt, sodass ich auch durchaus einige Sachmittel bekommen habe, auch im Vorfeld. Und die benutze ich aktuell, um mein Experiment vorzubereiten, um herauszufinden, wie zum Beispiel die Experimentsteuerung aufgesetzt werden kann. Und parallel läuft die Begutachtung meiner Anträge. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule ist, dass ich meine Kollaborationen pflege und weiter ausbauen möchte. Zum einen gibt es lokale Kollaborationen mit der Frau Professor Ospelkaus hier in Hannover, die eine Expertin ist auf dem Gebiet der ultrakalten Moleküle. Und das war auch der Grund, warum ich zu dieser Gruppe gekommen bin in Hannover, um mehr über Moleküle zu lernen. Und das war sehr aufschlussreich und fruchtbar. Und zusammen mit der Frau Ospelkaus habe ich auch mehrere Projekte, auch einige Drittmittelprojekte, die ich weiterhin betreue und ausbaue. Die sind nicht exakt verbunden mit meiner Heisenberg-Förderung, aber die haben starke Korrelationen. Und im Prinzip sind das die zwei Säulen, an denen ich aktuell arbeite. Und dann im Blick auf die Zukunft, natürlich, wenn die Mittel da sind, mit den konkreten Ideen, die ich habe, wie das Experiment aussehen soll und mit den starken Kollaborationen, die ich hier aufbauen konnte, hoffe ich, einigermaßen zügig das Experiment aufbauen zu können und freue mich auf die Ergebnisse.
Gut, danke schön für die Einschätzung.
Also mir scheint es so, nach dem, was Sie jetzt auch gerade noch mal beschrieben haben, was so Ihre Pläne für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre sind, doch recht gut auf dem Weg in Richtung einer unbefristeten Professur sind. Unsere ZuhörerInnen vielleicht aber eher am Anfang stehen. Welche Empfehlung haben Sie an die Zuhörerschaft, etwa auch im Hinblick auf die akademische Karriereplanung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin allerdings nicht sicher, ob ich die richtige Person bin, diese Frage zu stellen, weil die Strategie, die ich gewählt habe bei der Auswahl meiner Forschungsthemen, ist vielleicht nicht die beste Strategie, um auf eine Professur am Ende zu kommen.
Welche Strategie ist das?
Meine Strategie war, das zu forschen, was mich am meisten interessiert und nicht unbedingt das zu forschen, was gerade angesagt ist, wenn ich das so salopp formulieren kann. Ja. Aber die Forschungslandschaft entwickelt sich in eine bestimmte Richtung seit einiger Zeit, sodass dass man schon von einer Art Mainstream-Forschung sprechen kann oder von Themen, die besonders sichtbar sind und auch besonders gefördert werden. Wenn man jetzt etwas forschen möchte, was als exotisch wahrgenommen wird, also was von diesem Mainstream abweicht, dann wird es aus mehreren Gründen sehr schwer, zu einer ähnlichen Sichtbarkeit zu kommen. Also zum einen ist die Anzahl der Gruppen, die dann diese Forschungsthemen bearbeiten, deutlich geringer, sodass wenn man auf diesem Gebiet arbeitet und Publikationen vorbringt, dass sie dann einfach nicht so häufig zitiert werden, beispielsweise als wie Publikationen auf einem, ja, sagen wir mal, üblicheren Gebiet. Und das schlägt sich dann nieder in mehreren Faktoren, die aber sehr relevant werden und zunehmend relevant werden, für das Bestreben, auf eine Professur zu kommen. Zum Beispiel, wenn man einen ERC-Grant beantragt, dann gibt es einfach Metriken, die sich daraus ableiten, wie viele Papers man geschrieben hat, wie häufig sie zitiert werden. Und das alles ist ein nicht-linearer Effekt, würden wir in der Physik sagen. Also man verliert oder gewinnt, je nachdem, an mehr als einer Stelle. Also wenn man in einem kleinen Gebiet arbeitet und gute Forschung produziert, dann ist das viel, viel weniger beachtet, als wenn man ähnlich gut arbeitet auf einem Gebiet, wo mehr Leute tätig sind. Und diese Effekte akkumulieren sich über Zeit und so wird es eben zunehmend schwieriger, mit einer ausgefallenen Idee weiterzukommen. Im Vergleich zu, sagen wir mal, Ideen, die von vielen Gruppen im Feld verfolgt werden und dann seine eigenen Impulse zu setzen, obendrauf in eine etwas neue Richtung zu gehen. Das ist deutlich, einfacher ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist vielversprechender, sagen wir mal.
Ja, und trotzdem ist ja auch am Ende, hängt ja auch doch relativ viel auch auf dem Gebiet von Kontingenzen ab.
Also ich bin noch die Antwort schuldig, was denn die Empfehlung wäre für die Nachwuchswissenschaftler. Und die Empfehlung wäre tatsächlich, sehr früh damit anzufangen, zu überlegen, was für eine eigene Forschungsrichtung man am Ende einschlagen möchte. Das ist sehr schwer am Anfang von seiner Postdoc-Phase, wenn man gerade mit der Promotion fertig ist, weil man in der Promotion sich enorm fokussiert auf das Forschungsgebiet, in dem man tätig ist. Und da fällt es eben schwer, darüber hinaus irgendetwas zu entwickeln, was komplett andersartig ist. Aber dennoch ist es gut, über das eigene Fachgebiet hinaus zu blicken und sich dann zu überlegen, welche Forschungsfragen interessieren mich und wie kann ich sie verknüpfen an das, was ich bisher gemacht habe? Und wie stehen sie in Relation zu diesem Forschungsmainstream? Deswegen der Ratschlag, wenn man wirklich die Karriere im Vordergrund behalten will, wäre es, in eine Richtung zu forschen, die vielleicht näher am Mainstream ist. Also etwas, was viel Aufmerksamkeit bekommt, wo es viele Arbeiten gibt, wo es eine Community gibt, an die man anknüpfen kann, das macht die Weiterentwicklung viel leichter. Und natürlich darf man das nicht mechanisch machen. Also es ist nicht so, dass man aus einer Tabelle aussucht, welches Forschungsgebiet gerade am vielversprechendsten ist und man schreibt darüber seinen Antrag. Das könnte man machen, aber das ist nicht der Grund, warum Menschen Wissenschaftler werden, glaube ich zumindest. Man wird ja Wissenschaftler, weil man sich für die Wissenschaft interessiert.
Also ja, absolut,
aus Neugierde heraus nimmt man das auf sich oder promoviert und geht nicht sofort in die Industrie. Und so muss man irgendwie einen Kompromiss finden zwischen den Forschungsinteressen, die man vielleicht unmittelbar hat, und den Forschungsinteressen, die vielleicht vielversprechender sind für eine zukünftige Karriereentwicklung. Und da gibt es Schnittpunkte. Also wenn man lang genug darüber nachdenkt, dann findet man eben Felder, die genug Überschneidung haben mit eigenen Interessen und auch mit den Interessen anderer Wissenschaftler. Und sich weiter zu bemühen, lohnt sich, glaube ich. Und deswegen ist es gut, damit früh anzufangen. Das heißt, wenn man am Ende seiner Promotion steht, ist es gut, auf Konferenzen zu gehen und die Ideen anderer Menschen zu hören und vielleicht auch nicht nur auf fachlich eng beschränkte Konferenzen, sondern auch vielleicht interdisziplinäre Konferenzen, sodass man Anknüpfungspunkte an andere Forschungsbereiche und Communities entwickeln kann. Und das hilft dann bei der Entwicklung des eigenen Profils. Am Ende kommt es darauf hinaus, dass man ein eigenes Profil schärfen muss.
Und nun noch abschließende Empfehlungen von Maria Leuteritz auch an interessierte WissenschaftlerInnen, die mit dem Gedanken spielen, sich auf eine Heisenberg-Professur zu bewerben.
Erstmal das Programm genau anschauen, ob es wirklich zu mir passt, erfülle ich alle Kriterien. Dann sich das Programm in dem Sinne genau anzuschauen, dass man den Antrag richtig ausfüllt, weil es eben keine typische Projektförderung ist, sondern eben eine Personenförderung und da der Antrag ein bisschen anders geschrieben werden muss. Außerdem frühzeitig Kontakt aufnehmen mit der Institution, wo man angesiedelt werden möchte. Wenn es die Institution ist, an der man promoviert hat und vielleicht auch schon dann im Anschluss seinen Postdoc gemacht hat, würde ich auch empfehlen, da sich nicht anzusiedeln, sondern sich eine andere Universität zu suchen oder Forschungseinrichtung. Und natürlich mit anderen Geförderten sprechen, die schon im Programm gefördert sind. Am besten natürlich aus der eigenen Fachrichtung, aber das kann man natürlich nicht immer. Es gibt vielleicht nicht immer jemanden im eigenen Fachbereich, mit denen das Gespräch suchen und Erfahrungen austauschen. Mhm. Ja.
Danke dir für die Einschätzung und die Information.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Wir sind damit auch am Ende unseres Gesprächs. Ich danke Ihnen, Herr Kaper, ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, sehr Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Dieser Podcast wird an der Graduiertenakademie der Leibniz-Universität Hannover produziert. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der